Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Die vier Reiter der Apokalypse. Eine sehr bekannte Konstellation. Viele haben natürlich davon gehört, wissen auch, dass es sich um vier Reiter auf vier Pferden handelt, die im Buch der Offenbarung beschrieben werden. Aber wie sieht es damit aus? Es gibt da viel Spekulation im Hinblick auf, ob diese Reiter bereits heute schon aktiv sind, ob sie es vielleicht in der Vergangenheit schon waren oder ob es vielleicht in der Zukunft erst dazu kommen wird, was natürlich dann prophetische Ereignisse und den Ablauf von prophetischen Ereignissen sehr verzögern würde, wenn die vier Reiter immer noch nicht reiten würden. Denn das wäre ja eine Voraussetzung, bevor es zur großen Trübsal kommt. Wir würden uns heute einmal mit diesem Thema näher beschäftigen. Und ich möchte zunächst einmal kurz etwas vorlesen aus unserer Broschüre. Steht das in der Bibel, die Mysterien im Buch der Offenbarung. Diese Broschüre ist natürlich kostenlos erhältlich. Und wir schreiben da Folgendes über die vier Reiter der Apokalypse. Als Christus die ersten vier Siegel öffnet, Sie erinnern sich, dass Gott der Vater ein Buch in den Händen hat mit sieben Siegeln verschlossen und dieses Buch wird dann Jesus Christus dem Lamm gegeben, um es zu öffnen, um zu sehen, was in diesem Buch geschrieben steht. Und da heißt es hier, als Christus die ersten vier Siegel öffnet, beschrieben in Offenbarung Kapitel 6, die Verse 2 bis 8, sieht Johannes in der Vision die berühmten vier Reiter der Apokalypse, die den vierten Teil der Erde mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden töten, was in Offenbarung 6 und Vers 8 beschrieben wird. Darauf werden wir gleich eingehen. Wenn man Offenbarung 6, die Verse 2 bis 8, mit Christi Aussagen in Matthäus 24, die Verse 4 bis 7 und Lukas 21, die Verse 8 bis 11, vergleichen wollte, dann wird die Bedeutung der vier Reiter oder der ersten vier Siegel offensichtlich. Und dann schreiben wir hier, dass das erste Siegel religiöse Verführung bedeutet, das zweite Siegel Krieg, das dritte Siegel Hungersnöte und das vierte Siegel Seuchen. Und wir geben dann auch die Stellen an, die dies näher beschreiben. Darauf gehe ich jetzt detailliert ein. Und ich möchte als Grundlage für die heutige Predigt eine Broschüre benutzen, an der wir zurzeit arbeiten, in der deutschen Übersetzung. Und wir hoffen, dass wir sie bald dann auch Ihnen vorstellen dürfen. Diese Broschüre geht um biblische Prophetie oder biblische Prophezeiung von heute an bis in alle Ewigkeit sozusagen. Das würde der mögliche Titel sein, dieser Broschüre. Und da sagen wir Folgendes. Wie gesagt, wir haben bereits schon den Entwurf einer deutschen Übersetzung erhalten, müssen da durchgehen und dann geht's ab zum Drucker. Aber zunächst einmal sagen wir hier Folgendes. Als Johannes sich um das Jahr 90 nach Christus auf der Insel Patmos aufhielt, sah er in einer Vision Ereignisse, die sich in der Zukunft abspielen werden. Johannes sah, wie Gott der Vater seinem Sohn Jesus Christus eine Schriftrolle mit sieben Siegeln reichte und ihn bat, diese zu öffnen, da niemand sonst in der Lage war, dies zu tun. Vergleichen Sie Offenbarung 5, die Verse 1 bis 9, Kapitel 6, Vers 1. Johannes schrieb nieder, was er gesehen hatte, sodass wir heute wissen, was die Zukunft bereithält. Um diese sieben Siegel zu verstehen, müssen wir die Worte Jesu Christi studieren. Die ersten sechs der sieben Siegel sind in Offenbarung 6 niedergeschrieben und finden, wie wir sehen werden, ihre Erklärung in den Berichten von Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. Und heute geht es mir hauptsächlich um die ersten vier Siegel, die anderen, mit anderen Worten, die vier Reiter der Apokalypse. Wir sagen dann hier, lassen Sie uns Matthäus 24 aufschlagen und Christi Worte an seine Jünger zur Kenntnis nehmen, beginnend mit dem ersten Siegel. Und dann zitieren wir Matthäus 24, die Verse 1 bis 2 zunächst einmal, wo es heißt, und Jesus ging aus dem Tempel fort, Matthäus 24, angefangen Vers 1. Und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. So sagen wir hier in den beiden ersten Versen von Matthäus 24, verdeutlichte Christus, dass der herrliche jüdische Tempel, der zweite Tempel, der dann durch Herodes verschönert worden war, zerstört werden würde. Dies geschah tatsächlich im Jahre 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem eroberten. Und dann fahren wir fort, Vers 3 zu zitieren, wo es heißt: Und als er auf dem Ölberg saß, da traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alleine waren: Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt, der gegenwärtigen Zivilisation, dieser bösen Welt, in der wir heute leben. Und so sagen wir hier, beginnend mit Vers 3, fragten ihn vier seiner Jünger im Vertrauen, und Sie können das aus Markus Kapitel 13, Vers 3 bestätigt finden, dass es vier Jünger waren, die ihm in Vertrauen befragten, wann diese Ereignisse eintreten würden. Sie wollten erfahren, was das Zeichen seiner Wiederkunft und des Endes dieses Zeitalters sein würde. Und so, Christus hat dann in den Versen 4 und 5 geantwortet. Lesen wir das auch. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Wir sagen also, dass Christus in den Versen 4 und 5 antwortete, indem er sie vor religiöser Verführung warnte und erklärte, dass viele, viele in seinem Namen kommen und verkünden werden, dass er der Christus sei. Die kommen und sagen, ich bin der Christus. Mit anderen Worten, ich Christus bin der Christus. Und einige mögen vielleicht auch sagen, dass sie selbst der Christus, der Messias seien. Wir lesen von dem Mann der Sünde im Thessalonikerbrief, der von sich vorgibt, Gott zu sein. Aber die meisten würden sagen, ja, Christus war schon der Christus. Er war schon der Messias. Er war schon der Heiland. Aber wir fahren fort zu sagen, doch ihre Botschaften wären betrügerisch. Diese Verführung brennt in der Tat kurz nach der Auferstehung Christi und der Geburt der neutestamentlichen Kirche. Der Apostel Paulus würde später sagen, dass bereits zu seinen Lebzeiten viele ein anderes Evangelium und einen anderen Jesus predigten. Bereits zu seinen Lebzeiten hatte die Verführung begonnen. Schauen wir uns dies an. In 2. Korinther, Kapitel 11. 2. Korinther, Kapitel 11. Und lesen wir einmal Vers 4. Denn wenn einer zu euch kommt, Paulus spricht die Korinther-Gemeinde an. Denn wenn einer von euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Die Warnung, die ertrugen das damals schon, einen anderen Jesus anzunehmen, einen anderen Geist zu empfangen, an ein anderes Evangelium zu glauben. Und auch in Galater, Kapitel 1, da schreibt Paulus den Galatern der Galatergemeinde Folgendes. Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. Obwohl Vers 7 es doch kein anderes gibt. Es gibt nur einige, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi, die frohe Botschaft, die Christus brachte, die ihm gehört, die Gott dem Vater gehört, die wollen die verkehren, umkehren, verwirren, pervertieren. Und so sagen wir hier, der Apostel Paulus würde später sagen, dass bereits zu seinen Lebzeiten viele ein anderes Evangelium und einen anderen Jesus predigten, einen, der kommen würde, um das Gesetz Gottes abzuschaffen. Bis zur Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus war bereits viel von der Wahrheit durch verkehrte Lehren, die in die Kirche eingedrungen waren, verloren gegangen. Und in der Folge sah Johannes sich veranlasst zu betonen, dass jeder, der Gott zwar verkünden, sich jedoch weigern würde, sein Gesetz zu halten, ein Lügner sei, in dem die Wahrheit nicht wäre. 1. Johannes Kapitel 2. Nun, Johannes schrieb einige Jahre später, man sagte um 90 herum, diese Worte. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt oder ich erkenne ihn oder ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Also manche Menschen würden jetzt sagen, dass sie Gott kennen, aber sie lehren, dass das Gesetz abgeschafft sei, die Gebote nicht mehr zu halten seien und dann tun sie es natürlich auch nicht. Und Johannes sagt, das sind Lügner, in denen ist die Wahrheit nicht. Wir fahren fort zu sagen, die religiöse Verführung, vor der Christus gewarnt hatte, würde fortschreiten. Das ist jetzt wichtig zu begreifen und sich daran zu erinnern. Das würde fortschreiten. Sogar in der Endzeit, kurz vor und während der großen Trübsal, wird die religiöse Verführung überhand nehmen. Kehren wir zu Matthäus 24 zurück. Es war dies also nicht nur ein einmaliges Ereignis im Hinblick auf die Lebzeiten der frühen Apostel. Nein, das würde weiter vorangehen. Matthäus 24 und Vers 11, da sagt nämlich Christus, und es werden sich viele falsche Propheten erheben. Aber Vers 9 fängt mit der großen Trübsal, der großen Bedrängnis an. Und hier in Vers 11, und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und dann auch noch einmal in Vers 24, wo wir lesen, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, oder wie andere Übersetzungen es haben, wo immer es möglich ist, die Auserwählten verführten. Aber das ist auch wiederum im Hinblick auf den Zusammenhang der großen Trübsal. Vers 21 sagt uns nämlich, es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden, am Leben bleiben. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Und dann sagt er in diesem Zusammenhang, es werden falsche Propheten auftauchen und diese Dinge sagen. In Markus Kapitel 13 schauen wir uns auch hier die Parallelstelle an, Vers 22. Markus 13, Vers 22. Denn es werden sich erheben falsche Christusse und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich oder wo immer es möglich ist, die Auserwählten zu verführen. Ihr aber seht euch vor, ich habe euch alles zuvor gesagt, sagt er hier in Vers 23. Wenn wir uns jetzt also an das Buch der Offenbarung wenden, und tun wir das einmal jetzt erneut, in Offenbarung Kapitel 6 und Vers 2, da wird nämlich ja das erste Siegel beschrieben. Und wie wird es hier beschrieben? Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, der hatte einen Bogen. Und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus Siegkraft und um zu siegen. Das war das erste der vier apokalyptischen Reiter, der erste dieser vier Reiter, das erste Pferd. Ein weißes Pferd, einen Bogen hat der bekommen, der auf diesem Pferd sitzt, und eine Krone. Wir sagen, in Offenbarung 6, Vers 2 wird gesagt, dass ein Reiter auf einem weißen Pferd mit einer Krone und einem Bogen dargestellt wird. Und das ist jetzt die Beschreibung einer falschen Religion. Mit jemandem, der sich zwar zu Christus in Anführungszeichen bekennt, jedoch die Mehrheit der Menschen mithilfe einer verkehrten Botschaft über ihn und das Evangelium täuscht. Es ist nicht der wahre Christus, der hier in Offenbarung beschrieben wird. In Kapitel 6, dann schauen wir uns einmal an, wie der wahre Christus, wenn er zurückkommt, in Offenbarung 19 beschrieben wird. Offenbarung 19, angefangen in Vers 11. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, wiederum ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Nicht nur eine, viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und dann in Vers 15, wo wir lesen, und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Wir sehen die offensichtlichen Unterschiede. Wir sagen hier, dieser wahre Christus, bei einem Pferd reitend, hat viele Kronen, hat ein scharfes Schwert. Er reitet ebenfalls auf einem weißen Pferd, verdeutlicht ihm, dass die falsche Darstellung Christi natürlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem wahren Christus aufweist, andernfalls würde ja niemand getäuscht werden. Wir müssen hinsehen und erkennen, dass die Unterschiede eklatant sind. Auch hier wiederum sehr wichtig, zunächst wird der wahre Christus ja erst nach der großen Trübsal, nach dem Tag des Herrn, nachdem der begonnen hatte, zurückkehren. Wohingegen der falsche Repräsentant von Christus bereits vor dieser Zeit viele Völker erobert haben wird. Zweitens hat der wahre Christus ein Schwert und viele Kronen, wohingegen die falsche Repräsentation Christi lediglich einen Bogen und nur eine einzige Krone hat. Ja, die religiöse Verführung begann in der frühen neutestamentlichen Kirche, aber sie sollte im Laufe der Zeit andauern, fortgesetzt werden und sich ihrem Höhepunkt nähern, wenn das erste Siegel gebrochen und der erste Reiter der Apokalypse beginnen würde zu reiten. Schauen wir uns auch hier einmal eine Parallelstelle in Lukas Kapitel 21 an und Vers 8. Lukas 21 und Vers 8. Er sprach, seht zu, lasst euch von niemandem verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist herbeigekommen, lauf ihnen nicht nach. Er fing mit der Warnung an die damaligen Apostel an. Zu dem Zeitpunkt war die Zeit noch nicht herbeigekommen. Viele der Apostel sahen das aber, verstanden das aber zunächst einmal nicht, haben geglaubt, Christus würde zu ihren Lebzeiten zurückkommen. Aber diese Verführung würde fortschreiten, bis natürlich dann der Zeitpunkt erreicht sein würde, wenn die Zeit in der Tat nahe herbeigekommen war. Aber das ist der erste Reiter der Apokalypse, falsche Religion, Verführung. Religion im Namen von Jesus Christus, die sich Christentum, Christenheit nennt, aber nicht mit dem im Einklang steht, was Christus gelehrt hat. Schauen wir uns nun in Matthäus Kapitel 24, die Verse 6 und 7 an. Matthäus 24, die Verse 6 und 7. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschrecket nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Christus spricht hier zunächst einmal von Kriegen und Kriegsgerüchten, Kriegsgeschrei. Wenn Sie sich Lukas 21, Vers 9 in der Mengebibel anschauen, dann werden dort auch Aufstände erwähnt oder Rebellionen. Es geht darum, dass sich eine Nation gegen eine andere Nation und dann ein Königreich gegen ein anderes Königreich erheben wird. Nun, dies wird in Offenbarung 6, die Verse 3 bis 4, als das zweite Siegel dargestellt oder der zweite Reiter der Apokalypse. Offenbarung 6, die Verse 3 bis 4. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich das zweite Wesen sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd. Das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Es geht hier also um einen Reiter auf einem feuerroten Pferd mit einem großen Schwert, der auszieht, um den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen einander zu töten oder dass sie untereinander töten werden. Nun, zu allen Zeiten hat es Kriege gegeben und Kriegsgerüchte, aber Christus macht hier deutlich, dass die Kriege verheerender und allumfassender werden würden, von Nationen, die andere Nationen bekämpfen würden und von Königreichen, die andere Königreiche bekämpfen würden. Nun, im 20. Jahrhundert haben wir bereits zwei Weltkriege erlebt. Und die Bibel zeigt, dass es bald, und Sie können dem Wort bald die Interpretation geben, wie Sie wollen, aber dass es bald zu einem weiteren, furchtbaren, absolut zerstörerischen Weltkrieg kommen wird. Und dieser Weltkrieg, wie wir gerade auch gelesen haben, würde den gesamten Erdball vernichten. Die Tage müssen verkürzt werden, damit überhaupt Menschen am Leben bleiben. Und so schauen wir uns jetzt das dritte Siegel an. Zurückkehren zu Matthäus 24, Vers 7. Wir hatten das bereits schon gelesen. Ich lese es noch einmal. Das zweite Siegel, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben. Ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und auch Erdbeben hier und dort. Offenbarung Kapitel 6, Vers 5 bis 6 geht auf diese Hungersnöte ein. Offenbarung 6, Vers 5. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich das dritte Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, der hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme mitten unter den vier Wesen sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen, drei Maß Gerste für einen Silbergroschen. Es heißt es hier aber, dem Öl und Wein tue keinen Schaden. Nicht unbedingt die beste Übersetzung. Andere Übersetzungen haben hier, taste Öl und Wein nicht an. Warum soll das geschehen? Wie ist das zu verstehen? Wir schreiben, ein schwarzes Pferd beginnt zu reiten und der Reiter hält, um die Nahrungsknappheit anzuzeigen, eine Waage in der Hand, mit der er für vergleichsweise große Geldbeträge nur kleine Mengen an Nahrung abmisst. Während Weizen und Gerste zwar noch zu einem hohen Preis erhältlich sind, darf man das Öl und Wein nicht antasten, da es nicht mehr zum Kauf oder Verzehr erhältlich sein wird. Kann man gar nicht mehr bekommen. Das wird auch in einer Parallelstelle in Buch Joel deutlich gemacht. Schauen wir uns das einmal an, Joel. Und in Kapitel 2 zunächst einmal beschreibt Gott die Zeit, nachdem Christus zurückgekommen ist auf diese Erde und wie es dann sein wird. Und da liest man in Joel Kapitel 2 und Vers 19, und der Herr antwortet und sprach zu seinem Volk, siehe, ich will euch, Plural, oder vielmehr Zukunft, ich will euch Getreide, Wein und Öl, die Fülle schicken, dass ihr genug daran haben sollt, und will euch nicht mehr unter den Völkern zuschanden werden lassen. Und dann auch in Vers 23. Und ihr Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich dem Herrn, eurem Gott, der euch den Lehrer zur Gerechtigkeit gibt und euch herabsendet Regen, Frühregen und Spätregen wie zuvor, dass die Tennen vollkommen werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben. Wo es heißt wie zuvor, heißt es besser übersetzt in einem Monat. Also es würde dann so viel Nahrung erhältlich sein, wie es eben vorher nicht der Fall war. Aber schauen Sie, das wird in der Zukunft geschehen. Was wird hier erwähnt? Korn, Wein und Öl. Aber wie war es zuvor? In Joel Kapitel 1 und in Vers 10. Das Feld ist verwüstet, der Acker ausgedörrt, das Getreide ist verdorrt, der Wein steht jämmerlich und das Öl kläglich. Also man kann es nicht antasten, weil es gar nicht mehr in diesem Sinne existiert, nicht mehr zur Nahrung zur Verfügung steht. Das ist das, was hier in Offenbarung mit den Hungersnöten angedeutet wird. Und natürlich hatten wir auch gelesen, dass zu der Zeit Erdbeben an Häufigkeit und an Stärke zunehmen werden. Schauen wir uns dies kurz an in Lukas 21, Vers 11. Das wird dann auch dort erwähnt. Lukas 21 und Vers 11. Also auch hier wiederum eine kontinuierliche Situation. Christus sprach zunächst von Erdbeben, aber die werden auch zunehmen. Die werden häufiger und häufiger werden, auch an Stärke werden sie zunehmen. Lukas 21 und Vers 11. Es werden geschehen große Erdbeben hier und dort, Hungersnöte, und er sagt auch dann Seuchen. Und das ist jetzt das vierte Siegel, auf das wir uns konzentrieren möchten. Seuchen, Epidemien, Krankheitsepidemien, wenn man so will. Offenbarung 6, die Verse 7 bis 8. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme des vierten Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war der Tod und die Hölle, im griechischen Hades, mit anderen Worten, der Tod im Sinne von dem Grab, zog mit ihm einher. Wir sagen dem dritten Reiter der Apokalypse, hauptsächlich ein fades Pferd oder hauptsächlich Hungersnöte, das ist ein fades Pferd. Dessen Reiter hieß der Tod und das Totenreich bildete sein Gefolge, wie wir lesen in der Mengebibel. Christus sagt in Matthäus 24, Vers 7, dass auf Hungersnöte Seuchen folgen werden. Schauen wir uns das auch in Matthäus 24 und Vers 7 an, indem wir zu Matthäus 24 zurückkehren. Das heißt hier in der revidierten Lutherbibel allerdings nur, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Aber die Lutherbibel 2009 und die Elberfelder Bibel ergänzen hier und Seuchen. Und wie wir gesehen hatten, Lukas 21, Vers 11 spricht auch von Seuchen. Nun, oftmals führt religiöse Verführung direkt oder auch indirekt zu Kriegen. Kriege wiederum führen zu Hungersnöten und Krankheiten. Historisch gesehen hat die Pest, der schwarze Tod, alleine während des Ausbruchs im 14. Jahrhundert mit geschätzten 25 Millionen Todesopfern bis zu einem Drittel der in Europa lebenden Menschen dahingerafft. Die spanische Grippe, eine Pandemie, wütete von März 1918 bis Juni 1920 und breitete sich von der Arktis bis zu den entferntesten Pazifikinseln aus. Während ältere Schätzungen die Zahl der Opfer mit 40 bis 50 Millionen Menschen angaben, so gehen aktuelle Schätzungen von 50 bis 100 Millionen Opfern weltweit aus, möglicherweise mehr Todesopfer. Als die Pest in ihren zahlreichen Ausbrüchen im Laufe der Jahrhunderte forderte. Das war aus dieser neuen kommenden Broschüre entnommen, aber ich möchte jetzt Folgendes hinzufügen. Ansteckende Krankheiten können von Tieren übertragen werden, die nicht einmal krank sind, aber in der Bibel als unrein bezeichnet werden. Diese Tiere wurden nicht für den menschlichen Verzehr geschaffen, aber es ist interessant, dass viele Krankheiten und Epidemien auf den menschlichen Verzehr solcher unreinen Tiere zurückzuführen sind. Darunter könnte man Affen nennen, Schweine, Kamele, Zibetkatzen, Fledermäuse, Schlangen. Wir wissen von Krankheiten. Die Ursache dieser Krankheiten war der Verzehr solcher unreinen Tiere. Nun, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass wir von dem tödlichen Coronavirus gehört haben. Dem hatte ich ja auch lange zu schaffen und wie Sie jetzt auch während der Predigt hören, bin nach wie vor dabei, diesen Hustenreiz und diese Hustenausbrüche unterdrücken zu wollen, denn der ist nach wie vor vorhanden. Also meine ursprüngliche Stärke habe ich nach wie vor nicht zurückgehalten. Noch nicht. Aber wir beten weiter, dass es bald klappt. Oder besser klappt. Ich fühle mich weitaus besser, als ich noch vor einigen Wochen mich gefühlt habe, das ohne Frage. Aber gehen wir davon aus, dass ein tödliches Coronavirus sich inzwischen von China aus in viele Länder der Welt verbreitet hat. Nun, es ist eine große Diskussion, wie dieses Virus entstanden ist, aber eine Theorie, oder sich verbreitet hat, sagen wir mal, aber eine Theorie ist natürlich die, dass er auf Wuhans Fischmarkt verbreitet wurde, auf dem lebende Koalas, Schlangen, Ratten, Fledermäuse und Wolfswelpen an Einheimische zum Essen verkauft wurden. Nun, eine andere Theorie ist die, dass sich der Virus in einem Labor entwickelt hat, das chinesische Labors ihn hergestellt haben, und dass er dann entwichen ist, ob bewusst, ob zufällig, nicht wollend, dass es geschieht, ist noch die Frage. Und die Frage ist dann auch, ob dann auch wiederum Tiere als Zwischenglieder verantwortlich gemacht werden könnten. Sagen wir mal, die DSD-Fledermäuse sind entwichen mit diesem Virus und dann wurden sie von den Menschen verzehrt. Wie auch immer. Es sieht so aus, dass unreine Tiere in irgendeiner Form beteiligt waren an diesem Virus, an der Verbreitung dieses Virus. Und wir sagen dann, dass das vierte Pferd der Apokalypse Seuchen- oder Krankheitsepidemien beschreibt. Jedoch geht die Erklärung Christi noch darüber hinaus. In Matthäus 24,7 spricht Christus ebenfalls von Erdbeben an verschiedenen Orten. Wir sehen also, dass sich auch Erdbebenaktivität während dieser Zeit weiterhin verbreiten wird. Das Gleiche gilt dann natürlich auch für Krankheiten, für Epidemien. Nun, in Matthäus 24 und in Vers 29 lesen wir Folgendes. Sogleich aber nach der Bedrängnis, der Trübsal jener Tage, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels oder der Himmel werden ins Wanken kommen. Wir sehen also, dass die himmlischen Zeichen, das wäre dann das Siegel, das der großen Trübsal folgt, die würden also erst nach der großen Trübsal beginnen. Zunächst hat man die vier apokalyptischen Reiter, dann hat man die große Trübsal, dann hat man die himmlischen Zeichen. Nun, in Lukas 21 und Vers 11 wird aber etwas weiteres hinzugefügt. Lukas 21 und in Vers 11. Da sagt nämlich Lukas Folgendes. Oder vielmehr Christus sagt es, Lukas zitiert es hier. Es werden geschehen große Erdbeben, hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Oder man kann auch übersetzen, es werden geschehen große Erdbeben hin und her und dann Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Die Luther Bibel 2009 schreibt, schreckliche Dinge und große Zeichen vom Himmel. Aber schauen Sie, das geschieht hier nach den Worten von Jesus Christus auch scheinbar vor der großen Trübsal, denn er fährt dann in Vers 12 damit fort, von der großen Trübsal zu reden. Und so sagen wir hier, Lukas 21,11 sagt auch, dass zu dieser Zeit Schrecknisse und große Zeichen am Himmel beobachtet werden können. Anscheinend werden bestimmte furchteinflößende Zeichen unmittelbar nach den sich weltweit ausbreitenden Seuchen auftreten. Beachten Sie, dass auf Lukas 21,11 in den Versen 12 bis 24 eine Schilderung der großen Trübsal folgt, wonach Vers 25 darin fortfährt, die himmlischen Zeichen nach dem Beginn der großen Trübsal zu beschreiben, wie das auch in Matthäus 24, Vers 29 der Fall war. Wenn wir nicht zu dem Schluss kommen wollen, dass sich die Verse 11 und 25 auf den genau selben Vorfall beziehen, was angesichts der weiteren Beschreibungen in Vers 11 wie Erdbeben, Hungersnöte und Seuchen unwahrscheinlich ist, so scheint es, dass Schrecknisse und große Zeichen am Himmel schon vor Beginn der großen Trübsal auftreten werden und sich dann fortsetzen. Und das bringt uns jetzt zu einer weiteren Aussage in Offenbarung 6 und Vers 8. In Offenbarung 6 und Vers 8, da heißt es ja wiederum, ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod und die Hölle oder Hades, zog mit ihm einher. Aber jetzt geht ja noch etwas weiteres vonstatten hier. Und ihnen wurde Macht gegeben, ihnen, diesen vier Pferden scheinbar, über den vierten Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Tod. Und meine Anmerkung hier hat die Aussage später als Pest verstanden und durch die wilden Tiere auf Erden. Also hier werden diese vier Reiter scheinbar zusammengefasst und es wird gesagt, dass ein Viertel der Menschheit durch die vier Reiter der Apokalypse getötet werden wird. Wir lesen, dass diese Menschen durch das Schwert, politisch wie religiös motivierte Kriege, durch Hunger als Folge von Hungersnöten, den Tod als Folge von Seuchen, sowie die wilden Tiere der Erde umkommen werden. Nun, warum werden hier die wilden Tiere der Erde genannt? Nun, vielfach werden ansteckende Krankheiten durch kranke Tiere übertragen. Wir hatten eben von Tieren gelesen, die nicht unbedingt krank sind, aber die gegessen werden, verzehrt werden, obwohl sie für den menschlichen Verzehr nicht geeignet sind. Aber wie sieht es mit kranken Tieren aus? Diese kranken Tiere, die sind von tödlichen Erregern befallen. Denken Sie an Ebola-Virus, die Vogelgrippe oder die sogenannte Dead Cow Disease. So dann Tollwut, krankheitsübertragende Ratten, Malaria und natürlich auch Corona. beachten Sie ebenfalls die folgenden Anmerkungen aus Barnes Notes on the Bible. Der Kommentar zeigt auf, dass die vier Reiter durch das Schwert töten werden. In Krieg und Konflikten, durch Hunger, mit Hungersnöten, einer der Begleiterscheinungen des Krieges, wo Armeen eine Nation heimsuchen, die Getreideernten niedertrampeln, auch hier wiederum, Wein und Öl und Getreide wird nicht mehr vorhanden sein oder nur zu einem geringen Maße, die Nahrungsvorräte plündern und die Menschen in den belagerten Städten einschließen, damit sie vor Hunger vergehen. Hungersnöte sind nicht selten eine Begleiterscheinung des Krieges und wir sollten auf eine flächendeckende Erfüllung dieser Prophezeiung gefasst sein. Dann fährt der Kommentar weiter fort, Folgendes zu sagen. Und mit dem Tod, dies könnte sich durchaus auf solchen beziehen, ebenfalls keine seltene Begleiterscheinung des Krieges. Das würde bedeuten, es setzt sich alles fort. Denn nichts ist besser geeignet, um solche hervorzubringen, als die nicht begrabenen Leichen der Gefallenen, der Schmutz des Heerlagers, der Mangel an Nahrung, sowie die zusammengepferchten Menschenmassen in einer belagerten Stadt. Dementsprechend waren Seuchen wie die Pest oftmals eng mit dem Krieg verbunden. Und dann sagt er, und durch die wilden Tiere auf Erden, mit wilden Bestien, dies wäre ebenfalls eine der Konsequenzen von Krieg, Hungersnöten und Seuchen. Ganze Landstriche würden entvölkert und die wilden Tiere würden sich vermehren. Nun denken wir insoweit einmal an eine Stelle in Hesekiel, Kapitel 14. Denn das ist genau das, was Gott prophezeit. In Hesekiel, Kapitel 14 und in Vers 21. Denn so spricht Gott der Herr. Wenn ich meine vier schweren Strafen, Schwert, Hunger, wilde Tiere und Pest, über Jerusalem schicken werde, um darin auszurotten, Menschen und Vieh, sie so sollen einige übrig bleiben und davonkommen, die Söhne und Töchter herausbringen werden. Also hier werden auch die wilden Tiere erwähnt, sodann Krieg, Hunger und Seuchen. Nun aber, der Punkt ist der. Alles dies wird fortschreiten. Die vier apokalyptischen Reiter werden beginnen zu reiten, aber sie werden nicht aufhören zu reiten, wenn zum Beispiel die große Trübsal beginnt. Das wird sich kontinuierlich weiterentwickeln. Das bedeutet also jetzt nicht, dass das Viertel der Menschheit alle gestorben sind bereits, wenn das fünfte Siegel geöffnet wird und die große Trübsal beginnt, sondern auf diese vier Reiter bezogen, die werden fortschreiten, bis dieser Punkt der Ausrottung des Viertels aller Menschen erreicht ist. Aber wir werden noch sehen, dass darüber hinaus weitere Menschen sterben werden. Aber es geht mir hier darum zu zeigen, dass es sich um eine kontinuierliche, fortschreitende Entwicklung handelt. In der Offenbarung beschreibt Gott ausführlich, wie die Endzeitplagen, die Krankheit und Seuchen verursachen, auf die Menschheit ausgegossen werden. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Seuchen oder Krankheitsepidemien von chemisch-biologischen Waffen und Viren sprechen, die in Labors, Laboratorien von Wissenschaftlern hergestellt wurden. Möglicherweise trifft das auch auf das Coronavirus zu. In Offenbarung Kapitel 9, da lesen wir einmal die Verse 5 und 6. Offenbarung Kapitel 9, Vers 5. Und das geht hier um einen Zeitpunkt, der nach dem Beginn der vier Reiter der Apokalypse stattfinden wird. Und ihnen wurde Macht gegeben, nicht, dass sie töteten, sondern dass die Menschen Qualen leiden sollten, 5 Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. Diese Stelle spricht von einer europäischen Macht, die sich erheben wird, die anderen große körperliche Qualen zufügen wird. Und dann schauen wir uns eine weitere Stelle an, Offenbarung Kapitel 16. Und Vers 2. Diese Stelle spricht von Gottes Bestrafung durch seine sieben Engel für diejenigen, die dem sogenannten Tier folgen werden, einem noch kommenden, aber aller Wahrscheinlichkeit nach bereits lebenden, militärischen, wirtschaftlichen, politischen Führer in Europa, der sich erheben wird, dieses Tier. Und die Menschen werden diesem Tier folgen, werden total verführt sein. Nein, das ist vielleicht sogar jetzt derjenige, der uns den Frieden bringt. Offenbarung 16, Vers 2 sagt aber Folgendes. Der Erste ging hin und goss eine Schale aus auf die Erde, und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Das Bild bezieht sich auf eine religiöse Macht, die mit dem politischen Machtspektrum Hand in Hand gehen wird. Es geht um das gesamte moderne, neue babylonische System, das Gott bestrafen wird und die Menschen, die dieses System anbeten, zu diesem System gehören werden. Und dann auch in Offenbarung Kapitel 18 und Vers 4, da wird noch etwas sehr deutlich gemacht im Hinblick auf dieses System. Ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, es geht hier um das moderne Babylon, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt. Oder wie die Lutherbibel 84 es bringt, damit ihr nicht empfangt von ihren Plagen. Also geht aus Babylon heraus, diesem System, damit ihr nicht die Plagen Gottes empfangt. Zunächst einmal, damit ihr euch nicht beteiligt an den Sünden dieses Systems. Und dann, damit ihr nicht diese Plagen empfangt, die Gott ausgießen wird über dieses System, weil sie so total gottfeindlich leben werden, die Menschen dieses Systems, in total blasphemischer Weise sich gegen Gott wenden werden. Und dann finden wir eine weitere sehr ernüchternde Warnung von Gott in Offenbarung Kapitel 22, die Verse 18 und 19. Offenbarung 22, Vers 18 und 19. Da sagt er, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buche geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buche geschrieben steht. Also, wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht göttliche Doktrinen ignorieren oder unsere eigenen Überlieferungen hinzufügen und damit die göttlichen Doktrinen ersetzen wollen. Und da könnte ich auch vieles dazu sagen für eine gesamte weitere Predigt. Und das ist genau das, was das moderne Christentum getan hat. Aber zu dem jetzigen Zeitpunkt, da sehen wir noch nicht den Beginn der großen Trübsal, offensichtlich noch nicht. Aber wir haben immer mehr religiöse Täuschungen, Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Krankheitsepidemien erlebt. Und diese Ereignisse, die werden von Christus in einer gewissen Weise wie folgt beschrieben. Matthäus 24 und Vers 8. Dies aber alles, und er hatte gerade von diesen Symptomen hier gesprochen, ist der Anfang der Wehen. Der Anfang der Wehen. Markus 13, Vers 8. Markus 13, Vers 8. Er schreibt hier, es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere, es werden Erdbeben geschehen hier und dort, es werden Hungersnöte sein, das ist der Anfang der Wehen. Nun, die Parallelstelle in Lukas Kapitel 21 sagt nicht ausdrücklich Anfang der Wehen, aber ich habe hier in der Lutherbibel 2009 die Überschrift zu Lukas 21 angefangen, in Vers 5, die Endzeitrede Jesu, der Anfang der Wehen. Die schreiben das also als Überschrift dorthin, verstehen schon, dass damit auch wiederum die Anfang oder der Anfang der Wehen gemeint ist. Darauf komme ich gleich zurück. Wir kennen nicht den genauen Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, aber im Hinblick auf das Gleichnis vom Feigenbaum, da können wir sagen, dass wir heute in der letzten Generation leben und dass Christus zurückkehren wird, bevor diese gegenwärtige Generation gestorben ist. Davon gehen wir aus. Davon gehen wir schon aus. Es ist daher wichtig, dass wir wachen und beten und bereit sind, denn wir haben auch hier eine Warnung in Matthäus 24, angefangen in Vers 44. Matthäus 24 und Vers 44. Darum seid auch ihr bereit, sagt er hier. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Nun hier schreibt er von einer Gefahr. Mit anderen Worten, wenn Menschen meinen, ach, Christus kommt noch lange nicht. Und dann gewisse Handlungen begehen. Dann wird's kritisch. Er fährt fort zu sagen in Vers 45. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über sein Gesinde gesetzt hat, dass er ihnen zur rechten Zeit Speise gebe? Und das kann sich natürlich auch auf geistliche Speise beziehen. Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich sage euch, er wird ihm über alle seine Güter setzen. Wenn aber der böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Und dann kommt hier die Konsequenz und er fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, zu verleumden. Das heißt ja, die Liebe wird den vielen erkalten, weil Gesetzesverachtung, Gesetzesübertretung überhand nehmen wird. Man kann sie auch geistlich schlagen, falsche Dinge behaupten oder sogar vielleicht auch richtige Dinge behaupten, die aber von Gott bereits vergeben worden sind und man gibt sie weiterhin anderen zur Kenntnis. Wenn er das also tut oder isst und trinkt mit den Betrunkenen, lebt also einen falschen Lebensstil, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm seinen Platz geben bei den Heuchlern, und er wird sein Heulen und Zähne klappern oder auch Zähne knirschen, denn dann hat man eine hasserfüllte Einstellung entwickelt gegenüber Gott und will sich natürlich ihm nicht untertan machen. Das ist die Warnung. Aber ich möchte zurückkehren nun zum Anfang der Wehen. Die Bibel spricht viel von Wehen. Und interessant ist, in welchem Zusammenhang. Denn diese vier apokalyptischen Reiter, Anfang der Wehen, wie es heißt, die werden weiter reiten, die große Trübsal hindurch, den Tag des Herrn hindurch, bis hin zur Wiedergeburt der Kirche Gottes, der Mitglieder, die dann hineingeboren werden, als Geistwesen in das Reich Gottes. In 1. Thessaloniker, Kapitel 5, gibt es einen Hinweis auf die Wehen. 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 3. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen, eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen. Sie leben also in Sorglosigkeit, verstehen nicht die Zeichen der Zeit, sehen nicht das Gleichnis vom Feigenbaum als etwas, was auf sie zutreffen könnte. Aber schauen wir uns weitere Stellen im Alten Testament an zunächst einmal. Jesaja Kapitel 13. Jesaja 13 und Vers 8. Schrecken, Angst und Schmerzen wird sie ankommen. Es wird ihnen bange sein wie einer Gebärenden. Nun, die Textbibel hat hier Wehen packen sie. Und einer wird sich vor dem anderen entsetzen und feuerrot werden ihre Angesichter sein. Was ist der Zusammenhang? Nun, Vers 6 sagt es uns, heulet, denn der Tag des Herrn ist nahe. Vers 9, siehe, des Herrn Tag kommt, grausam, voll Grimm, glühendem Zorn, die Erde zu verwüsten, die Sünder von ihr zu vertilgen. Es geht um einen Zeitpunkt, entweder unmittelbar vor dem Tag des Herrn oder bereits, wenn der Tag des Herrn begonnen hat. Und dann werden sie wie in Wehen sein. Wehen packen sie, wie es hier heißt. Jesaja 21 und Vers 3. Jesaja 21 und Vers 3. Hier geht es um den Untergang des kommenden babylonischen Systems, ganz besonders hier um Europa, um diese 10 Nationen oder Nationengruppen, die sich vereinigt haben und dann ihre Macht, ihre Herrschaft dem Tier übertragen haben, wie wir dies in vielen Stellen lesen, in der Offenbarung, auch im Buch Daniel. Aber diese Konstellation wird auch nicht für alle Zeit und Ewigkeit andauern, sie wird nur sehr kurz bestehen. Und so lesen wir in Jesaja 21 und Vers 3, darum sind meine Lenden voll Schmerzen und Wehen haben mich ergriffen, wie eine Gebärende. In anderen Worten, der Prophet, der sieht das alles hier in Vision. Ich krümme mich, wenn ich es höre und erschrecke, wenn ich es sehe. Das werden schreckliche Zeiten sein. Auch hier wiederum wird, dass man in Wehen ist, sogar in diesem Falle mit dem Untergang von dem modernen Babylon in Verbindung gebracht. In Jesaja 26 und Vers 17. Gleich wie eine Schwangere, wenn sie bald gebären soll, sich windet und schreit in ihren Schmerzen, die Textbibel schreibt, schreit in ihren Wehen, so geht es auch uns, Herr, vor deinem Angesicht. Aber was ist der zeitliche Zusammenhang? Vers 16, Herr, in der Trübsal suchen sie dich. Mit anderen Worten, hier geht es wiederum um die Wehen, aber die auch in der Trübsal noch bestehen werden. Die angefangen haben, natürlich, mit den vier Reitern der Apokalypse. In Jesaja 66 und Vers 8 wird ein weiterer Vergleich gegeben. Und hier geht es um den Eintritt der Mitglieder der Kirche Gottes, die vom Heiligen Geist gezeugt worden sind. Es geht um diesen Eintritt ins Reich Gottes, wenn sie zu wiedergeborenen Mitgliedern werden, zu Geistwesen, zu Gottwesen. Jesaja 66 und Vers 8. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land in einem Tage geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Mit anderen Worten, wenn die Wehen beginnen, wird es schnell, sehr schnell gehen, bis es zur Wiedergeburt kommt. Kaum in Wehen hat Zion bereits ihre Kinder geboren. Zion natürlich auch eine symbolische Bezeichnung für die Kirche. In Jeremia Kapitel 13 lesen wir eine weitere Parallelität. Jeremia 13 und in Vers 21. Was willst du sagen, wenn er die über dich zum Haupt bestellen wird, die du als Freunde an dich gewöhnt hast? Was gilt's? Es wird dich Angst ankommen, wie eine Frau in Kindsnöten. Oder die Textbibel schreibt, werden dich da nicht Wehen packen, wie eine schwangere Frau. Zusammenhang, die große Trübsal. Es geht hier um den Feind aus dem Norden, Vers 20, der kommen wird, um das Haus Israel, das Haus Juda, zu zerstören durch einen Weltkrieg. Auch hier wiederum wird von Wehen gesprochen, während der großen Trübsal. In Jeremia 22 und Vers 23. Jeremia 22 und Vers 23. Die du jetzt auf dem Libanon wohnst und in Zedern nistest, wie wirst du stöhnen, wenn dir Schmerzen und Wehen kommen werden, wie einer in Kindsnöten. Auch hier geht es um den Fall, den zukünftigen Fall von Jerusalem, dem Haus Juda, aber auch natürlich letztendlich auch dem Haus Israel, denn es heißt, dass die beide zusammenfallen werden. Auch hier wiederum die große Trübsal. Und die Wehen werden hier in diesem Zusammenhang erwähnt. Auch in Jeremia 49. Jeremia 49, angefangen in Vers 24. Hier geht es um die Vernichtung von Damaskus. Damaskus ist verzagt, hat sich zur Flucht gewandt. Schrecken hat es erfasst. Angst und Wehen haben es ergriffen, wie eine Frau in Kindsnöten. Auch hier scheint es um die große Trübsal zu gehen. Möglicherweise um den Tag des Herrn, denn die große Trübsal wird ja beginnen, aber sich dann fortsetzen, zusammen dann mit dem Tag des Herrn, bis hin zur Wiederkunft Christi. Wir werden von Angst und Wehen ergriffen, wie eine Frau in Kindsnöten. Wie ist sie nun verlassen? Die berühmte und fröhliche Stadt. Darum wird ihre junge Mannschaft auf ihren Gassen fallen und alle ihre Kriegsleute werden umkommen zur selben Zeit. Eine Aussage, die sich vielfach auf den Tag des Herrn bezieht. Spricht der Herr Zebaoth, und er sagt, ich will Feuer legen an die Mauern von Damaskus. Und das soll die Paläste Ben-Hadads verzehren. Wir werden also noch eine Vernichtung von Damaskus erleben vor der Wiederkunft Jesu Christi. Aber eine weitere Stelle, die ich hier noch erwähnen möchte, findet sich im Buche Micha. Micha, Kapitel 4, angefangen Vers 9. Jetzt aber, Vers 9, warum schreist du denn so laut? Ist kein König bei dir? Und ist dein Ratgeber fort, dass sich die Wehen erfasst haben, wie eine Gebärende? Leide doch solche Wehen und Stöhne, du Tochter Zion, wie eine Gebärende, denn jetzt musst du zur Stadt hinaus und auf dem Felde wohnen und nach Babel kommen. Und dort wirst du errettet werden, dort wird dich der Herr erlösen aus der Hand deiner Feinde, wenn Christus zurückkommt, um sie aus der Sklaverei, der Kriegsgefangenschaft zu befreien. Vers 11. Jetzt aber haben sich viele Heiden wieder dicht zusammengerottet und sprechen, Zion sei entweiht, unsere Augen sollen sich daran weiden. Aber sie wissen des Herrn Gedanken nicht und können seinen Ratschlag nicht, dass er sie zusammengebracht hat wie Garben auf der Tenne. Wir lesen an anderen Stellen, dass Gott die Heiden zusammenführen wird im Tal Josaphat, die dann gegen Christus kämpfen werden, aber natürlich dann vernichtet werden, wenn Christus zurückkommt. Darum mache dich auf und drisch, du Tochter Zion. Die wiedergeborene Kirche, die Mitglieder der Kirche Gottes, werden natürlich einen Teil daran haben, diese Rebellion, die dann kommen wird, zu unterdrücken. Denn ich will dir eiserne Hörner und eierne Hufe machen und du sollst viele Völker zermalmen und ihr Gut dem Herrn weihen und ihre Habe dem Herrscher der ganzen Welt. Jetzt aber zerrauf uns, erkratze dich, denn man belagert uns und schlägt den Richter Israels mit der Rute auf die Backe. Schauen Sie, das sind alles Stellen, in diesem Fall geht es natürlich um die große Trübsal und den Tag des Herrn, wo die Wehen erwähnt werden, aber die existieren lange nachdem die vier Reiter der Apokalypse begonnen haben zu reiten. Und ich denke auch, dass Christus hier mehr auf den Anfang der Wehen sich konzentriert, wo er sagt, nun, wenn das alles geschieht hier, wenn diese Kulmination erreicht ist, dann wird es sehr schnell zum Ende dieser gegenwärtigen Welt kommen. Wir finden nämlich eine weitere Stelle im Buch Römer. In Kapitel 8, die eine vielleicht überraschende Anwendung des Wortes Wehen gebraucht. Römer, Kapitel 8, angefangen Vers 18. Hier ist, was Paulus sagt. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen. Leiden sie heute. Ja, wir leiden heute alle, mehr oder weniger. Einige sehr viel. Einige haben große Schwierigkeiten, ob es jetzt gesundheitlicher Natur ist oder vielleicht sogar auch geistlicher Natur. Probleme bei der Arbeit, Probleme mit der Schule, Krankheitsprobleme, Eheprobleme, was immer die Probleme sein mögen, die Gott zulässt in unserem Leben, um uns zu stehlen, um uns einen besseren Glauben, eine bessere Geduld geben zu können. Er sagt, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die in uns geoffenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur, oder man kann auch übersetzen, der Schöpfung, wie es die neue Lutherbibel 2009 bringt, die wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Wir sind zurzeit noch nicht der Welt offenbar geworden, wir sind nach wie vor Fleisch und Blut. Aber wenn wir verherrlicht werden zu Gottwesen, dann werden wir der Welt, den anderen Menschen, offenbar werden. Das heißt in Vers 20, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes oder auch Sohnschaft, wie die Lutherbibel 2009 sagt. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Schrieb Paulus damals schon. Bezieht sich aber natürlich auf unsere heutige Zeit. Wenn die Wiedergeburt zu Geistwesen nachher herbeigekommen ist. Auch hier wird die gesamte Schöpfung als in Wehen liegend dargestellt. Christus spricht von dem Anfang der Wehen, die beginnen werden. Und der nächste Augenblick, könnte man sagen, ist dann die große Trübsal und dann der Tag des Herrn und dann seine Wiederkunft. Wir hatten gesehen, dass es sehr schnell gehen wird. Jesaja 66 hat ja davon gesprochen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, reiten die vier apokalyptischen Reiter bereits jetzt schon? Nun, die Ereignisse in dieser Welt lassen diesen Schluss durchaus zu. Wenn das der Fall ist, dann wissen wir, dass die Wiederkunft Jesu Christi nicht mehr allzu ferne ist. Und Christus fordert uns auf, zu wachen, zu beten, sodass wir würdig erachtet werden, allen diesem, was geschehen wird, zu entfliehen, zu entkommen, beschützt zu werden vor diesen schrecklichen Ereignissen. Und aber auch, was noch wichtiger ist, vor den Menschensohn gestellt zu werden als unsterbliche Geistwesen, wenn er zurückkommt. Hoffen wir und beten wir, dass wir alle die Gnade Gottes nicht nur umsonst empfangen haben, sondern benutzen, anerkennen, akzeptieren, in unserem Leben anwenden, sodass wir in der Tat würdige Mitglieder in seiner Familie sein werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich verbleibe, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.